So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten es euch in der letzten Ausgabe versprochen, kurzfristig mal unsere Spezialausgabe unter dem anspruchsvollen Titel Die Machtgier der Podcaster zu veröffentlichen. Aus kurzfristig wurde etwas mittelfristig, weil wir lange überlegt haben, in welchem Modus wir das machen. Wir sind aber froh, dass wir jetzt endlich an den Start gehen können. Wir haben uns sehr gut vorbereitet und ich bin natürlich froh, hier mit meinen beiden Kompagnons zu sitzen. Hallo Zelle, hallo Friedemann, grüßt euch.
Moin, moin, liebe Dokumentationsfreunde.
Ja, hallo, Grüße.
Ja, Zelle, erstmal vielen Dank, dass wir hier in deiner Teeküche Platz nehmen können für die Aufnahme.
Ein Lob. Gerne.
Aber man fühlt sich ja wie zu Hause, muss ich sagen.
Ist ja auch zu Hause.
Ja, hier muss zumindest keiner Angst haben, anders als im Fußballstadion. Ja, wir würden die ganze Nummer jetzt mal so ein bisschen sezieren auf seine Bestandteile und versuchen uns natürlich da so nah an der Wahrheit wie möglich zu bewegen. Ihr seht uns aber nach, wenn wir an der einen oder anderen Stelle gar nicht anders können, als mal das journalistische Geschick von Per Vorderbühlbrücke. Vorderbühlbrücke. Von Per. Wir nennen ihn einfach Per. Genau.
Der Name ist auch egal an sich.
Ist auch egal, spielt keine Rolle. Aber wir kommen an der einen oder anderen Stelle nicht darum herum, auch mal sein Werk so ein bisschen oder sein Wirken ein bisschen zu kritisieren. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal auf den Start der ganzen Nummer und ja, schätzen das mal kurz ein.
Ja, wie quasi zu erwarten war oder auch nicht unüblich für solche Dokumentation beginnt es erstmal recht reißerisch. Es wird über Ultras gesprochen, das ist schon so betont. Ja. Es wird vom rauen Männersport geredet, aber spätestens da, also gut, lassen wir die Doku von mir aus reißerisch beginnen. Okay, man braucht immer einen Aufmacher. Ja. Aber spätestens beim rauen Männersport, dann schrecke ich es erst einmal auf jeden Fall. Also schaut man sich die Ultraszene in Jena an, schaut man sich die Südkurve an, dann kommt man ganz schnell zu dem Entschluss, dass das vieles und alles ist sehr, sehr divers, aber eben nicht rau und ausschließlich männlich. Das erste Mal schon so, ja, ein bisschen vorbei, würde ich sagen.
Geil ist, wie auch so brutale Szenen eingespielt werden. Zum Beispiel ein sogenannter Platzsturm, was einfach nur Aufstieg. Nach dem Aufstieg gegen Viktoria Köln war, wo alle Fans einfach nur auf den Platz rennen, zu jubeln. So.
Also sehr mit der untermalten Musik klingt's ein bisschen härter als es.
Ist schon gefährlich. Ja, aber die nächste Stelle geht ja weiter mit Es geht längst um mehr. Und ja, das ist natürlich auch krass.
Ja, es geht längst um mehr. Also ja, was für eine Aussage soll das sein? Also damit wird ja der Begriff Ultras schon zum allerersten Mal absolut ins Negative gerückt. Überhaupt nicht erklärt oder darüber gesprochen, was denn Ultras sein können oder sein wollen. Es geht sofort darum, dass sie mitbestimmen wollen. Also es wird sich, also ja, allein Ultras so hinzustellen, dass es das Negative ist. Was sind Ultras letztendlich? Ja, wir wissen, denke ich, fast alle, die Bewegung kam aus Italien. Es sind halt einfach aktive Fußballfans, deren Ziel ist, jedes Spiel zu verfolgen und die Mannschaft akustisch und optisch anzufeuern. So zweifelsohne, dazu gehört auch Pyrotechnik. Das vielleicht was, wo man zumindest drüber diskutieren kann mit den aktuellen Regularien der Verbände. Da werden wir sicherlich auch nachher noch drauf zurückkommen. Aber ansonsten wird der Begriff schon von Anfang an ins Negative gesetzt, obwohl es eigentlich nur Fans sind, die nichts anderes als die bedingungslose Unterstützung ihres Vereins wollen. Aber der Begriff ist von Anfang an schon sowas von negativ behaftet.
Ja, auch die Formulierung. Viele Ultras wollen mitbestimmen. Zelle, ich weiß nicht.
Ja, na klar.
Warum wird man Vereinsmitglied?
Ja, eben. Deswegen wollen wir ja mitbestimmen, weil wir gemerkt haben, dass hier vieles schief gelaufen ist in den letzten Jahren. Und selbst wenn es gut gelaufen wäre, wollen wir trotzdem mitbestimmen, weil wir halt einfach Mitglieder in dem Verein gerne sind.
Ja, aber die Frage ist ja, Zelle. Aber
so geht es denen ja nicht. Darum geht es denen ja nicht.
Ist es ein Markenzeichen der Ultras, das mitbestimmt wird? Oder sollte nicht jedes Mitglied in dem Verein an sich den Anspruch haben, wenn ich in den Verein eintrete, ich habe 1, 2, 3, 4 nette Vorteile, Karten im Vorverkauf.
Vorkaufsrecht, sowas.
Genau. Ja. Und zum anderen aber, und das ist für mich zumindest das Wichtigste, also ich bin zu einer Zeit Mitglied geworden, da brauchtest du kein Vorkaufsrecht, weil keine Sau in diesem Stadion war. So.
Stimmrecht.
Ja, du willst eben bei Mitgliederversammlungen anwesend sein, möchtest zumindest zuhören, dir deine Meinung bilden und dann natürlich mitentscheiden. Aber was ist da der Unterschied zwischen Ultras und normalen Mitgliedern?
Ja, es ist ja keine Ausgrenzung von Nicht-Ultras oder Nicht-Südkurve-Gängern, sondern ja, jeder soll teilhaben, der Mitglied ist und kriegt sein Stimmrecht. Und das wird hier zum ersten Mal so dargestellt, als wäre das was Negatives. Und das wiederholt sich ja in dieser ganzen Sendung gefühlt 50 Mal. Und das ist ja beinahe erschreckend. Und
ja. Es kommt ja auch mit als nächstes gleich Ihr Verein.
Ja, der
als
Verein der Ultras, der genau. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Schals ich kenne, wo drauf steht, mein Verein auf alle Zeit. Oder
nicht nur in Jena, das ist ja
überall. Ja, na klar.
Ja. Eine Phrase, ja.
Ja, na klar, es ist mein Verein. Natürlich, wir als Zeiss-Fans, ja, das ist unser Verein. Hm. Ja, und genauso sagen auch die Ultras, wie es auch Hans-Dieter vom Fanclub XY sagen würde, FC Karlsruhe Jena, jawohl, das ist mein Verein.
Genau.
Ja, okay.
Ja, und interessanterweise setzen sich die Ultras ja auch dafür ein, dass die Mitgliederzahl steigt. Wenn sie, sage ich mal, nur auf die eigene Mehrheit bedacht werden, dann wäre es ja das Ansinnen der Ultras, Zelle, du lachst schon, alle anderen loszuwerden. Ne? Ja. Im Gegenteil, es werden ja Offensiven gestartet, mehr Leute zu werden.
Auch darauf werden wir sicherlich öfters kommen, auf die generellen, ja, Vereinsaktivitäten der Ultras, aber genau das gehört unter anderem mit dazu. Die Mitgliederkampagnen sind ja jetzt schon mittlerweile, die über die Zeiten gestartet wurden, wie oft da die Ultras ja an erster Reihe mitgemischt haben und sich da logischerweise ehrenamtlich dafür eingesetzt haben, auf verschiedensten Wegen Mitglieder zu werben. Wenn man jetzt mal nur an den Mitgliederbetreuungsstand schaut, so genau hinguckt, wer dort steht, dann sollte man dort auch Ultras treffen. Und dann stehen dort Ultras, die dafür sorgen, dass mehr Mitglieder in den Verein kommen.
Die stehen dort aber auch mit Nicht-Ultras, die genauso dort teilhaben. Ja. Und das ist ja eine Zusammenarbeit, die da stattfindet. Also dieses Ultras gegen den Rest, was die Doku hier suggeriert.
Das macht die Doku, ja. Ja,
das, ich weiß nicht, Zelle, ob du das wahrnimmst, dass du im Stadion den Graben zwischen Fankurve und dem Rest des Stadions siehst.
Nee, ganz im Gegenteil. Und das macht uns ja, glaube ich, so ein bisschen fassungslos, was er uns hier erzählt.
Ja, unfassbar, ne? Ja, und diese Frage, was haben Ultras eigentlich damit zu tun, mit diesen, ich sag mal, Ausschreitungen von dem Chemiespiel, die da jetzt mal ganz wertungsfrei gezeigt werden, und den Bezug auf die fehlende Sicherheit. Und dann kommt er gleich zu dem Schluss, ja, tatsächlich hat es viel mit den Ultras zu tun. Das heißt, er hat hier eigentlich die Wertung der ganzen Doku schon vorausgenommen, hat gesagt, naja, er hat jetzt hier Sequenzen aus dem Heimspiel gegen Chemie Leipzig am 30.11.24 gezeigt und hat gesagt, natürlich hat das was mit den Ultras zu tun. Zum Ursprung des Aufeinandertreffens zwischen diesen rivalisierenden Fanlagern hat er gar nichts gesagt. Ne, er hat nur diese Sequenz da hinterm Block, wo man nichts drauf erkennt.
Das war wirklich ein Katastrophenvideo auch.
Da hat er gezeigt und hat gesagt, ja, das ist, das geht den Ultras zu Lasten, auf jeden Fall. Ne, und das. Er spricht von 79 Verletzten, woher die kamen, ob die aus einer Auseinandersetzung zwischen Fans mündeten oder ob die vielleicht doch durch den Polizeieinsatz kamen und ob diese auch mal kritisiert werden könnte. Da kommt er ja mit keinem Gedanken kommt er auf diese Idee. Nee.
Ja. Ich meine, über das Spiel gegen Chemie wurde schon viel gesprochen. Ich denke, jeder Blau-Gelb-Weiße weiß mittlerweile, was vorgefallen ist. Ja, Chemie etwas unglücklich, wahrscheinlich über die doch recht hohe Niederlage. Es wurden Tore aufgebrochen und ja, die Leute aus der Südkurve haben sich dann dem entgegengestellt. Ich kann mich noch erinnern, an dem Spieltag war auch ganz großer Aktionsspieltag für die Blau-Gelb-Weißen Weihnachten. Direkt hinter der Kurve stand ein großer Glühweinstand, der übrigens dann später von keinem Geringeren als der Polizei höchstpersönlich komplett zerkloppt und zerlegt wurde.
Schön abgeräumt.
Also, ich habe noch die Bilder im Augen von Polizisten, die mit ihrem Knüppel, und das ist kein Scherz und nicht dahergequatscht, sondern es war so, ein Polizist, der mit seinem Knüppel diesen Stand verprügelte
und
so
lange
auf einkloppte, bis der Stand in sich zusammenfiel, bis der Pavillon kaputt war, dann flog noch der Glühweinkocher, geworfen von einem Polizisten, aber das nur am Rande. Also Chemie bricht Tore auf, versucht in den Heimbereich der Südkurve hinüberzukommen. Die Südkurve stellt sich dem entgegen. 79 Verletzte. Jedoch sind die nicht bei dieser beinahe fast oder kurzen Auseinandersetzung zustande gekommen, sondern beim darauffolgenden Einschreiten der Polizeikräfte, die wie verrückt einmal über die Jenaer Anhängerschaft gefegt sind, währenddessen zum Glück, möchte ich fast sagen, die Chemiker unverletzt davon gekommen sind, dort nicht viel passiert ist. Also ja, ich wünsche jetzt keinem einen Polizeiknüppel oder einen Pfefferspray ins Auge. Also
nee, deswegen. Definitiv nicht. Aber warum wird denn nicht die Frage gestellt, wie konnte es zu dieser Situation kommen? Ne? Warum wurde der Pufferbereich, der vorher von der Polizei besetzt war, denn geräumt und die Situation so erst ermöglicht? Also wenn man kritisch und investigativ Journalismus betreiben möchte, sollte man doch solche Fragen genauso stellen. Wie kann es außerdem sein, dass mit vergleichsweise einfachen Mitteln schon mehrmals der Gästeblock von Gästefans verlassen werden konnte? Na, also offensichtlich könnte es da ja auch planerische und bauliche Mängel geben. Ne? Und
ja, das sagt
ja auch, das Stadion ist Kern des Problems.
Genau, das ist ja auch
aber Teil was der ist Doku.
Das ja. Wenn wir, genau, das Stadion ist Teil des Problems. Kurz, wir haben ein niegelnagelneues Stadion.
Er sagt ja, ein in Beton gegossenes Aufstiegs.
Ach, das sagt er in der Doku, ja.
Das ist übrigens herrlich, dieses Versprechen. Ja.
Wir haben ein niegelnagelneues Stadion. So, und sofort ist die Kurve das Problem, die zu nahe an den Gästen ist. Die Kurve sorgt auch dafür, die Kurve sorgt dafür, dass Tore einfach so aufbrechen. Die Kurve sorgt auch dafür, dass Tore, Spiel gegen Chemie Halle dann später, abmontiert werden können.
Da kannst du auf jeder Seite
und stehen. Das soll in Zukunft vermieden werden, indem bei Risikospielen in der Kurve nur noch 800 Leute zugelassen sind und jetzt die neuesten, der neueste Schrei, kann man so sagen, was jetzt kommen soll, dass bei Hochrisikospielen auch den Gästen nur noch 800 Tickets zugestanden werden. Das soll verhindern, damit zukünftig keine Tore mehr aufgebrochen sind. Kannst du mir erklären, wie das funktioniert, Zelle?
Nee. Also beim besten Willen nicht.
Ich will dir aber erklären, dass man zum Beispiel einen Schweißpunkt auf die Schrauben setzen kann, damit man sie nicht einfach wieder aufmachen kann.
Das hätte vielleicht gereicht, aber
gut. Aber auf die Idee ist ja keiner gekommen. Ne? Und übrigens muss eins mal klargestellt werden, was in der Doku leider im ganzen Verlauf nicht erwähnt wird. Nämlich, es ist nicht so, dass es erst Ausbrüche aus diesem niegelnagelneuen Gästeblock, der ist ja genauso neu wie das ganze Stadion, gab, seitdem die Südkurve in der Südkurve wieder stehen darf, sondern ich erinnere an das Pokalspiel gegen Hertha BSC.
Ja.
Ne, also das DFB-Pokalspiel, wo die aktive Fanszene vom FCC im Block E, also 100 Meter entfernt, stand und nach Spielende genauso 100 Herthaner mehr oder weniger unbehelligt oder ohne großen Aufwand auf dem Platz oder zumindest vor ihren Block gehen konnten. Wo ich sage, will man das jetzt auch der Südkurve in die Schuhe schieben, obwohl sie nicht mal daneben stand? Also das ist doch unreflektiert ohne Ende.
Also es macht so gar keinen Sinn. Also
der Unterschied da war es noch, ja, also man darf durchaus die Frage stellen, wie kann es überhaupt passieren, in einem niegelnagelneuen Stadion, dass so einfach Tore aufgebrochen werden können und so einfach Tore abmontiert werden können in einem neuen Stadion, wie gesagt. Aber das ist halt zu schwierig oder ist zu schwer. Es ist offensichtlich einfacher zu sagen, die Ultras von der Heimkurve sind dran schuld. Obwohl bei keinem dieser Spiele was von denen ausgegangen ist. Dort wurden keine Zäune abgeschraubt, dort wurden auch keine Zäune durchgebrochen.
Zeigt ja auf das Ticket ein, wie ich jetzt sagte. Spiel gegen Hertha, 100 Meter Luftlinie dazwischen, die Gästefans sind trotzdem ausgebrochen. Offensichtlich liegt es daran, dass es so leicht ist.
Andere.
Jetzt neue Halle gegen Chemie, das Stadion ist jetzt auch nicht gerade saualt. Die sind auch 100 Meter über der Tartanbahn. Und also wen interessiert es, wie weit die Gäste wegstehen? Wenn es jemand wirklich da wissen will von irgendeiner Fanszene, werden sie ihre Wege und Mittel finden. Und dann brauchen wir aber das nicht den anderen oder jemanden in die Schuhe schieben.
Positiv. Diese
eigene Verfehlung ihrer eigenen Sicherheitsheinis, die da romandieren.
Positivbeispiel wäre, war ich vor nicht allzu langer Zeit selber dort und war recht überrascht, wie nah dort alles beieinander ist. Und zwar Alte Försterei bei Union Berlin, Gästeblock und dann wirklich direkt, das sind keine 5 Meter daneben, direkt daneben Heimkurve, also nicht Heimkurve, aber Heimblock, eine Stehplatztraverse, die sich dann zieht bis eben auf die Waldseite, deren Fanblock, Fankurve. Ja, die stehen dort direkt quasi Scheibe an Scheibe und dort
ist nur eine Plexiglaswand
dazwischen. Ja, aber eben eine Plexiglaswand, die man nicht abmontieren kann und die man auch nicht
überklettern kann.
Ja, eben.
Tja, auf die Idee kommt halt leider keiner, ne? Sondern es ist halt nur, weil die Heimfans dort stehen, deswegen passiert das. Also das Urteil hat ja Per Vorderwühlbecke.
Nach 4 Minuten hat er das schon.
Hat er ganz schnell erarbeitet. Wie gesagt,
der Stadion ist ganz die gut. Ultras auf ihren Standort beharren.
Richtig, das erklärt er ja dann auch in den nächsten Minuten. Aber was er völlig außer Acht lässt, ist, sag ich mal, die historische Konstellation der Fanblöcke, die Entstehung der Abtrennung in den 80er Jahren, die Entwicklung bis zum Stadionneubau. Warum haben die Südkurve auch schon seit Jahrzehnten oder die Leute aus der Südkurve oder die FCC-Fans für ihre Südkurve gekämpft? Darauf geht er ja gar nicht ein. Er stellt das ja so hin, wie es ist. Die wollen das
ja, halt. Wir sind trotzige Ultras.
Genau.
Ja. Ja, so ist es. Kein Wort davon, dass vom Crowdfunding zum Beispiel, wo 150.000 Euro gesammelt wurde, von ja, Aktionen, die sich seit 2006 eigentlich schon wie ein roter Faden bis jetzt, bis heute hinziehen, wo immer wieder erklärt wird, warum die aktive Fanszene in Jena im Süden stehen möchte und warum man das so akribisch daran arbeitet. Sondern einfach nur, ja, die wollen dort sein, Punkt. Und setzen das notfalls auch mit Gewalt durch. Und dann kommen wir gleich dann zu dem ersten Zitat vom Herr Koppe.
Genau. Herr Benjamin Koppe, der hier journalistisch ganz sauber als sogenannter Sicherheitsbürgermeister vorgestellt wird. Selle, ich frage dich, in einem Satz bitte definier, was ist ein Sicherheitsbürgermeister?
Oh, wir wissen doch, dass es das nicht gibt, deswegen lass mich damit bitte in Ruhe.
Aber es ist eine interessante Wortschöpfung. Ja. Also, Jena ist die einzige Stadt Deutschlands mit einem Sicherheitsbürgermeister und scheint auch in diesem kreuzgefährlichen Areal hier bitter nötig zu sein. Ne? Aber allgemein, er fühlt sich ja bedroht, weil er wahrscheinlich einen dummen Spruch nach seinem Veto gegen die Südkurve bei dem Stadtratsbeschluss vor einigen Jahren abgegeben hat, wo ich sage...
Abbekommen hat.
Ja, das muss eine Demokratie aber auch aushalten, wenn ich eine unliebsame Entscheidung...
Aber
er hat eine unliebsame Entscheidung getroffen und die Leute, die dort für ihr Ansinnen demonstrieren, schreien dann natürlich nicht Hurra, Dankeschön.
Hast du klasse gemacht, Benni.
Ja, ne? Aber das ist ja, das zahlt schon auf das Demokratieverständnis der Dokumacher hier so ein bisschen ein. Er kommt dann ja auch noch zu sprechen auf dieses Thema. Es gibt im Wahlausschuss des FCC, der quasi die Kandidaten für den Aufsichtsrat vorschlägt, gibt es ja zwei Fanszene-Vertreter. Und ich frage mich, wie er dazu kommt, dass sie eine Allmacht mit ihrem Vetorecht, weil zwei gegen drei wohl Veto bedeutet,
jetzt ausüben. Aber ganz kurz, jetzt machen wir natürlich einen Sprung vom Stadionthema hin, wieder mitten rein ins Vereinsleben, also konkret.
Und den Sprung macht
er. Ja, eben, aber den Zuhörern und Zuhörerinnen mögen wir es ja auch erklären. Ja. Es geht konkret um den Wahlausschuss, der jetzt mittlerweile seit zwei Legislaturperioden, eine dauert immer zwei Jahre.
Drei Jahre.
Entschuldige, ja. Gut, ich habe die Vereinssatzung jetzt nicht komplett im Kopf.
Ja, deswegen bin ich ja da.
Alles klar, super. Also eine Legislaturperiode dauert drei Jahre. Der Wahlausschuss hat quasi die Möglichkeit, Vorschläge zu bringen oder besser gesagt die Kandidaten für die Wahl des Aufsichtsrates aufzustellen.
Kandidaten.
Ja, wie ja gesagt.
Die Kandidaten, die zur Wahl gestellt werden und zur Mitgliederversammlung von anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern gewählt werden können. Und das Interessante ist ja, im Wahlausschuss sind fünf Leute, es gibt einen Vorsitzenden. Und sobald ein Wahlausschussmitglied einen Kandidat oder eine Kandidatin vorschlägt und zwei andere Wahlausschussmitglieder dagegen sind, haben sie quasi den Kandidaten verhindert. Das ist das Vetorecht, was sie haben.
Und das meint er, glaube ich, so ein bisschen mit hier, wir würden diktieren, oder was sagt er?
Ja, aber er stellt das ja so dar, ne, dass die zwei Fanszene-Vertreter die Möglichkeit haben, unliebsame Kandidaten zu verhindern. Aber
andersrum genau dasselbe.
Ja, ich würde sagen, trifft er auch mal den Umkehrschluss. Was können denn die zwei alleine durchdrücken? Die anderen drei haben doch genauso, die überstimmen die doch auch.
Zumal es ja auch darum, glaube ich, in dem Wahlausschuss überhaupt nicht geht. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zusammenarbeiten unter allen. Aber er stellt es ja so dar, als wären zwei Querulanten da, die nur die Position der Ultras vertreten würden.
Da hätte er ja mal den Thomas Petzold, den Wahlausschussvorsitzenden, der schon mal unser Podcast-Gast war, hätte er mal befragen können, wie ist denn die Zusammenarbeit?
Ja, selbst der wird keinen Bock auf ihn gehabt
haben. Naja, aber
er hat ihn ja nicht gefragt.
Aber das wäre doch mal interessant gewesen. Ja. Wie arbeitet sich denn wirklich mit den Fanszene-Vertretern zusammen?
Allerdings möchte ich an der Stelle noch mal einhaken und sagen, wir diskutieren jetzt schon die ganze Zeit darüber oder sprechen darüber, was man denn im Wahlausschuss verhindern kann und was nicht. An erster Stelle sollte trotzdem stehen, dass dieser Wahlausschuss verdammt nochmal demokratisch gewählt wurde.
Und zwar wieder gewählt
wurde. Und zwar von allen auf der Mitgliederversammlung anwesenden Mitgliedern. So, und das waren jetzt, weiß Gott, nicht nur Ultras. In der Doku wird es mehrfach so hingestellt, als ob die Leute Angst hätten, auf der Versammlung gegen die Ultras zu stimmen. Und auch da, also hätte er sich gern in der Fanlandschaft umhören können. Mir ist bis jetzt kein einziges Mitglied bekannt, was Angst hat, auf eine Mitgliederversammlung zu gehen. So, und also vor allem, wenn mich nicht alles täuscht, du hast es ja gerade gesagt, es gab 2 Abstimmungen mittlerweile, also es ist die 2. Legislaturperiode.
Richtig.
Die wurden wiedergewählt. Mindestens das 2. Mal fand diese Abstimmung anonym statt.
Ich glaube, das ja, das ist so. Also man kann ja grundsätzlich jede Wahl anonym abhalten. Es muss ja nur einfach jemand wünschen, dass anonym gewählt wird.
Also es muss niemand Angst haben. Beim letzten Mal war das anonym und jeder kann auf diesen Zettel ankreuzen, was und wen er möchte. Es wird niemand erfahren. Deswegen soll mir dann jemand erklären, wie da ein Klima der Angst herrschen kann.
Genau.
Dann der weitere Punkt, dass die Mitgliederversammlungen zu großen Teilen von den Ultras dominiert werden. Abgesehen davon, dass hier schon wieder abgehoben wird zwischen Mitgliedern und Ultras. Ja, die Ultras sind Mitglieder, sind halt die Mitglieder, die da sind. Die stimmen halt auch ab, richtig. Er sagt, dass dort vorrangig Ultras dort sind. Okay, wenn es dann aber in der Anhängerschaft so ein großes Problem damit geben sollte, dass eben diese 2 Vertreter aus der aktiven Fanszene in diesem Wahlausschuss sitzen, dann wäre doch spätestens nach der ersten Periode, nach 3 Jahren, die Möglichkeit gewesen, für alle zu sagen, oh, das ist nicht gut, das finden wir nicht gut, jetzt müssen wir dorthin und wählen die nicht nochmal, wählen die ab. Es ist aber nicht passiert. Ich meine, sogar beim 2. Mal haben die sogar nochmal mehr Stimmen bekommen.
Ja,
das ist... Weil einfach viele Mitglieder und Zeiss-Fans, nicht nur Ultras, ihre Stimme dafür
abgegeben haben. Und man muss vielleicht auch mal sagen, was hat sich denn seit diesem demokratischen, da hinter dem Wort stehe ich in dem Fall zu 100%, mitbestimmt der beiden Fanszene-Vertreter zum Schlechten verändert. Sag mal, der Verein arbeitet transparenter, er hat, keine Ahnung, 1000 Mitglieder gewonnen in dieser Phase, in diesen 4 Jahren oder seitdem die beiden im Wahlausschuss mitarbeiten. Ne, also er hat einen Haufen Mitglieder gewonnen, er ist wirtschaftlich dabei, sich zu konsolidieren, hat sich aus der Abhängigkeit des Investors Ronald Duchatelet weitgehend herausgelöst, arbeitet stark auf eine schwarze Null hin und das sicherlich auch, weil der Aufsichtsrat funktioniert, weil das Präsidium anscheinend auch nicht nur schlechte Arbeit leistet. Was ist denn das schlechte Fazit dieser Mitgestaltung durch die aktiven Fans?
Kann er uns ja leider nicht sagen. Nee. Er sagt ja noch im Gegenteil, die Position der Ultras werden zu Position des Vereins.
Ja, das ist ja auch eine Aussage. Also,
da würde mich übrigens mal interessieren, was sind denn die Positionen der Ultras?
Ja, das kann er ja auch
wirklich sagen. Aber was ist das damit abgetan?
Wahrscheinlich die Mitglieder sagen.
Oder ist das mit seinem reißerischen Beginn schon abgetan? Kein Kommerz, keine Investoren. Sind das die Positionen der Ultras?
Ja, ich weiß nicht, was das
ist. Nur Männer sind die Positionen der Ultras. Blöderweise bei den Blogaufnahmen etliche Frauen zu sehen, aber...
Es geht dann ja weiter mit weiterer Machtpfeiler der Ultras. Ist das Zukunftskonzept?
Ja, Zelle, Top-Überleitung, dass du das Zukunftskonzept ansprichst, weil das ist ein Punkt, der war mir auch richtig ein Dorn in den Augen. Das wird hier als was ausschließlich Negatives dargestellt. Und der gute Per hat sich ja sogar die Mühe gemacht, hat sich das Zukunftskonzept mal auf dem Bildschirm gemacht, hat sich es ausgedruckt. Er hat es aber gelesen scheinbar hat nicht
gelesen. Also nicht mal ein bisschen.
Glaube ich auch nicht, denn wir haben uns die Mühe jetzt gemacht und haben mal 3 Stellen rausgezogen, die unser Zelle uns jetzt gleich mal vorlesen wird. Und an diesen Stellen wollen wir einfach mal die Message wirken lassen, inwiefern das Ultras dominiert und vereinsschädigend sein könnte. Zelle, bitte gib uns mal
Beispiele. Ich fange mal mit dem ersten Beispiel an.
Los
geht's. Das Ziel aller Beteiligten ist es, selbstlos, reflektiert, vertrauensvoll und leidenschaftlich im Rahmen des im folgenden Kapiteln beschriebenen Konzeptes miteinander an der Umsetzung zu arbeiten.
Das würde ich jetzt mal sagen, spricht doch schon dafür, dass hier das Ziel, der Urheber des Zukunftskonzepts, das von allen abgesegnet wurde, ne, auf einer Mitgliederversammlung fast einstimmig abgesegnet wurde, von allen Gremien und Funktionsträgern bestätigt wurde, man bekennt sich zu einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit. Das ist keine Dominanz von irgendwem zu erkennen. Ja, weiteres Beispiel, Zelle.
Auf Basis ausreichender Kenntnisse über Mentalität und Grundeinstellungen weiter Teile der dem FC Karlsruhe unterstützenden und zugeneigten Menschen in ihren verschiedensten Rollen, also Mitglieder, Stammzuschauer, Sponsoren, Gremienmitglieder, Mitarbeitende, Medienschaffende, Altinternationale und so weiter, ist klar davon auszugehen, dass die Bereitschaft zur Zustimmung und des Mittragens dieses Konzeptes vorhanden ist. Entscheidend ist die Form der partizipatorischen Finalisierung des Konzeptes.
Darf ich korrigieren?
Scheiße.
Partizipatorisch.
Ja, ich hab's vergeigt. Sorry.
Ja, ist ein schwieriges Wort, das liest man auch nicht jeden Tag. Aber was das ja sagen soll, ist auch, es stehen alle dahinter, die sich mit den Grundwerten und der Grundausrichtung des FCC identifizieren. Der Verein hat sich hier quasi was selbst auferlegt, was eigentlich schon Grundkonsens war. Ja, Zelle, bring mal noch ein Beispiel.
Das dritte, was ich habe, ist das Interesse, auf einem erstmals auf wirklichem Schulterschluss aller Beteiligten sowie einem mit Selbstbewusstsein und eigenen Potenzialen basierenden Weg mitzugehen, ist groß und steht dem schlafenden Riesen gut zu Gesicht.
Ja, das sind doch jetzt keine Formulierungen, die in einem Kriegsmanifest entstanden. Ja,
du hast recht, nicht nur Ultras hervorheben.
Das ist also einschwören auf den Zusammenhalt in einem eingetragenen
mit
Verein.
Mit allen.
Ja. Mit allen.
Absolut. Also aber nun könnte man uns ja unterstellen, so, wir haben jetzt ja nur drei Beispiele genannt. Ne? Also man könnte ja...
Man kann es auch wirklich mal lesen, das
Zukunftskonzept. Wir könnten ja im Klima der Angst Sachen unterschlagen haben. Oder genau, der Zelle sagt, es wäre zu einfach. Ihr könnt, also das Zukunftskonzept kann gelesen werden, genau. Und ich würde gerne jetzt eine Quizfrage draus machen. Wer dort in diesem Zukunftskonzept, lest es euch gern durch, dümmer wird dadurch sowieso keiner, wer dort irgendwo was Stichhaltiges findet, was die Macht der Ultras im Verein verfestigt und was reine Ultras-Positionen sind, wirklich nur von Ultras, wer das findet, der meldet sich gern bei uns an die bekannte Podcast-Adresse, derjenige...
4 Bier von Junke.
Darf hier gern selber zum Interview erscheinen oder darf sich einen Gast wünschen, wie auch immer. Aber in der Regel sollte das nicht passieren.
Also es wird ja sogar ein Interview-Zitat von Toni Schley, Südkurve-Vertreter und Capo der aktiven...
Na, dort Fans wird er, Moment, dort wird er als Chef angekündigt.
Ja,
also
ja.
Wie in dem Unternehmen, der Chef,
geil, aber ja. Dort alles... Ja. Aber er sagt ja in dem Sinne, gibt in einem Interview zu, wo sie einen Schnipsel rausgeschnitten haben, aus einem älteren Interview halt, dass die Südkurve Jena da federführend mitgearbeitet hat. So, und das...
Das ist schlecht.
Das haut der Pär zusammen in den Topf, wie wenn die Ultras da mitgemacht werden, haben, dann ist es ja vereinsschädigend. Ja. Aber wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was da drin steht, ist, wir wollen nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Wir wollen den Nachwuchsbereich stärken und professionalisieren. Wir wollen den Frauenbereich gleichberechtigt im Verein abbilden. Und wir wollen allen Mitgliedern die Möglichkeit geben, sage ich mal, gestaltend am FCC mitzuwirken. Was sind denn das für Positionen, die ein Nicht-Ultra-Fan, wie man so schön sagen könnte, nicht teilen würde? Also welcher Ultra-Fan sagt doch, lass uns verschulden, damit wir in 3 Jahren insolvent sind?
Ja, vielleicht die von Brescher oder so.
Ja, aber nee, oder wer sagt, lass uns unseren Nachwuchs nicht stärken?
Ja.
So, wir sagen, und wir haben sogar ein sportliches Ziel, was ja jeder FCC-Fan begrüßen würde, nämlich dauerhaft in den Top 50, also in den ersten 3 Ligen, im Nicht-Abstiegsbereich etablieren. Das ist doch... Der Grund, warum wir alle zum Fußball gehen, natürlich wollen wir auch alle einen sportlichen Erfolg. Wir wollen ihn eben nur nicht auf wackeligen Beinen erreichen mit dem Zukunftskonzept, sondern auf wirtschaftlich und personell gesunden Füßen. Warum arbeitet er das nicht raus?
Warum ist die Misswirtschaft vom FCC
Jahre zuvor ja katastrophal war. Nehmen und schlechten Journalismus attestieren.
Ah. Es ist wirklich, es tut einem ja fast leid, denn wir sind ja hier auch sowas wie Hobbyjournalisten und wir haben keine Ausbildung in der Richtung und auch keine 2 Jahrzehnte Berufserfahrung, aber ich glaube...
Naja, aber wir reden jetzt über das, wo wir meinen, zumindest einen Plan zu haben.
Ja, aber wenn wir nicht einen Plan haben, dann recherchieren wir ja zumindest drüber und das ist ja schon teilweise ärgerlich, was der Per hier da verzapft hat. Das ist ja wirklich hier und da auch verleumden. Ne? Er zitiert da einen Professor Scherki, der halt sagt, ja, wenn Einflussnahme im Verein, demokratische Mitbestimmung auf Einschüchterungen fußt, dann ist sie nicht gut. Ich sage, liefer doch mal, lieber Per, liefer doch mal einen Beweis für die Einschüchterung. Er sagt immer nur, die Leute haben Angst, wollen nicht mit mir reden. Dann verzerrt die Stimmen, schattiert die Gesichter, was auch immer. Eine richtige Investigativ-Doku das, arbeitet
genau,
damit sowas.
Also bisher kannte ich auch nur Investigativjournalismus so aus der rechten Szene, von Rechtsrockkonzerten. Oder,
ja, aber
oder,
mit Insidern genau, oder Aussteigern.
Mit Aussteigern, mit Insidern oder mit versteckter Kamera.
Und keines dieser investigativen Werkzeuge hat er eingesetzt. Warum nicht? Wer hat denn so viel Angst? Auf wen bezieht er sich denn? Außer der Sicherheitsbürgermeister haben die Leute ja gar nicht so viel Angst, wie er hier darstellt. Die Zuschauerzahlen steigen
ja, das, ja, enorm. Das verwischt, er verwischt das ja eben damit, indem er sagt, dass die Leute sich nicht vor die Kamera trauen.
Ja, dann soll er... Ja, dann soll er sie
vor allem mit dem Hochsicherheitsbürgermeister hätte er ja eigentlich die Chance gehabt, dass die Bude hier so im Griff zu haben zu müssen, dass er ein paar Leute findet. Ja, scheinbar nicht. Nicht mal mit dem.
Bürgermeister geworden, wenn er nicht für Sicherheit
unter sorgt. Denen ist es hier zu machen. Das ist doch unglaublich.
Auch geil übrigens, das muss ich auch noch aufgreifen. Er interviewt ja auch den uns ganz gut bekannten Herrn Gabler, Jonas Gabler, sogenannter Fanforscher. Ja, man kennt ihn ja schon.
Wahrscheinlich der erste und einzige seiner Gattung.
Ja, aber man kennt ihn ja schon lange. Ne? Auch in Jena kein ganz unbekanntes Gesicht. Gerade die Leute, die ja auch schon ein bisschen länger das Fanprojekt mit beobachtet haben, das ist ein Begriff, der Kerl. Und diese Frage, diese Fragen, die der Per dem Jonas Gabler stellt, sind ja sowas von suggestiv. Ne? Der Gabler fängt an, ja, Ultras, sag mal, sind ja ein guter Gegenentwurf zu dieser, ja, IT-Jugend, die wir haben, die nur vor TikTok und Instagram hängt, die übernehmen Ehrenämter, die bringen sich ein, ist ja eigentlich was Gutes. Und dann macht Per wieder seinen Spezialkniff hier, seinen Investigativkniff und sagt, aber wenn das alles, diese ganze Partizipation nur auf Einschüchterung basiert.
Ja, Partizipation. Ja, du bist, was soll der Gabler sagen? Ne? Das ist scheiße.
Ja, er sagt natürlich, ja, dann wird eine rote Linie überschritten, wo ich aber sage,
ich möchte gern, Beispiele, wo ist bitte die Einschüchterung? Wo ja. ist die Einschüchterung in Jena? Zeiss-Fans, wenn sich eine oder einer von euch in letzter Zeit, vor allem auf Mitgliederversammlungen, durch die Ultras eingeschüchtert gefühlt hat, schreibt uns gerne, teilt es uns mit.
Ja, aber immer wieder kommt das ja. Ne? Manche haben mir gesagt, sie haben Angst und so weiter. Es kommt nicht ein Beweis über diese ganze Doku hinweg. Klima der Angst, von wem ist denn die Aussage? Woran ist denn das festzumachen?
Böse Jungs und die, so die ganze Zeit.
Die Inszenierung der Fanszene. Die
Drohung durch Vermummte.
Als Bad Boys, wo ich sage, also das ist ja nun wirklich nicht FCC-Fanszene, dieses Bad Boys-Tum. Also das ist ja das Gegenteil.
Wir würden vielleicht noch irgendwo eine Zaunsfahne finden, wo es mal draufsteht, aber danach ist auch Schluss.
Ja, aber wisst ihr, und auch dieses Thema, ja, digitale Mitgliederversammlung, die Ultras wehren sich da dagegen. Muss ich sagen, ich glaube, man muss nicht Ultra sein, um dagegen zu sein, sondern man muss auch mal überlegen, was ist denn überhaupt die technische Hürde für einen Viertligisten mit 5.500 Mitgliedern so eine digitale MV für global verteilte Mitglieder aufzuziehen. Das kostet einen Haufen Geld. Also jetzt mal, und es ist eine technische Unsicherheit. Wie soll man das hinkriegen?
Also wir würden wahrscheinlich knallhart scheitern, wenn es mal dazu käme.
Ja, da ist ja keine Wahl mehr gültig.
Also was meinst du mit wir würden scheitern?
Das würde wieder in einem Chaos verlaufen. Nicht würde klappen, Bildschirme tot, Ton weg, Abstimmungsergebnis nicht da. Es würde doch, ihr wisst doch, wie der FCC ist.
Es funktioniert ja aktuell nicht mal, also den Ticketverkauf reibungslos übers Internet.
Oder dass man sich einen Gutschein im Fanshop holt. Weißt du, wie soll denn dann sowas klappen?
Und die Forderung nach einer digitalen Mitgliederversammlung, die ist mir jetzt auch nicht in der Breite bekannt. Vielleicht gibt es Einzelne, die sagen, ja, für mich wäre es gut, ich kann wirklich nicht zur MV. Ja, das mag sein, aber dass jetzt hier irgendwie 5.000 nicht anwesende, zur Versammlung nicht anwesende Mitglieder sagen, ach, digital hätten wir mitgemacht, das wage ich mal zu bezweifeln. Ne?
Interessant wäre für mich übrigens, das stelle ich mir recht lustig vor, denn auch davon übrigens lebt meiner Meinung nach eine Mitgliederversammlung, wenn es auch manchmal zum Schmunzeln ist, wenn diese Wortmeldungen eingereicht werden. Auch die spontanen Wortmeldungen, da erinnere ich mich an die letzte MV, da gab es wirklich zwei herrlichste Wutreden von dem Zeiss, aber auch er hat seine Bühne gekriegt, es war okay. Wie soll das denn online
funktionieren? Ich wäre ja seit Jahren zurückgehalten, aber naja. Aha. Ich halte da auch immer zurück, ich habe auch mal ganz geile Ideen eigentlich.
Ja. Wir sind ja auch froh, dass du hier bist. ganz lustig ist auch eigentlich der Blog zu dem Spieler Kai Seidemann. Und an der Stelle müssen wir auch als Redaktion sagen, jeder von uns vertritt hier seine private Meinung. Der eine findet den Kai Seidemann wahrscheinlich besser als der andere. Das ist auch völlig legitim. Aber was will denn die Doku damit sagen? Der Transfer wurde doch nicht verhindert, sondern die sportliche Direktion hat eben die Entscheidung getroffen, den Kai Seidemann zu verpflichten. Und dass es eben Leute gibt, die, sage ich mal, aufgrund seiner Vergangenheit nicht sofort Hurra schreien, wenn jemand mit vorher bekannten rot-weißen Herzen zum FCC geholt wird. Das muss doch legitim sein, dass man das nicht nur feiert. Ja. Und es wird ja gesagt, die FCC-Fans oder die Südkurve entscheidet darüber, wo Kai Seidemann nach den Spielen zu feiern hat. Das haben sie eigentlich nicht so kommuniziert. Sie haben einfach nur gesagt,
nicht an der Kurve.
Dann du kommst machen, bitte nicht willst. Vor die Kurve, weil wir dich eben hier nicht sehen wollen. Aber er kann doch überall feiern und gefeiert werden, wo er will. Und das wurde er ja auch. Er wurde ja mehr gefeiert in der letzten Saison als unsere eigenen Nachwuchsempörige wie Hamza Mukai, Elhaya und so, die richtig geliefert haben.
Gut, auch ein Kai Seidemann hat teilweise geliefert und ist kein schlechter Fußballer per se nicht. Ja? Und auch ich freue mich tatsächlich bei einem Tor, also ich glaube ja auch, natürlich, wenn der das Tor schießt, dann natürlich wird genauso gejubelt und dann ich ist es nicht drin und
an jeder
es
ist Ecke ein Tor, wegjagen, aber
es ist ein Tor für unseren Verein, also fertig. Ja. Du sagst nicht immer an jeder Ecke wegjagen, ja, ist
natürlich das passiert? Nicht. Nein, meine ich doch damit, dass wenn er einfach vor die Kurve nicht geht, wo er natürlich Sprüche kriegt, er soll abhauen und so, das ist doch wohl klar und sich verpissen. Aber dann kommt er halt nicht her und gut ist und dann ist doch der Tag schön für den.
Es gab, seitdem er da ist, nicht einen Übergriff irgendeiner Form natürlich auf nicht ihn selbst. Das wird ja aber auch gern so erzählt und
aber
auch
im Internet so beigetragen. Es gab schon viele Leute, die ihn schon immer mal zur Schnecke gemacht haben, wenn er direkt irgendwie angetanzt ist. Aber Herrgott, das muss er ja auch mit der Vergangenheit einfach abkönnen. Richtig. Eigentlich, also, da muss er auch eigentlich dazu stehen und da muss es abschütteln können. So viel Professionalität braucht er dann halt auch.
Es ist schon so, die Frage ist halt, warum wird hier überhaupt den Leuten, die in die Südkurve gehen, diese Meinungsfreiheit nicht anerkannt zu sagen, pass auf, es ist auch in Ordnung, wenn ihr den Spieler nicht feiert. Am Ende wissen wir doch, wie es ist. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, Spieler kommen, Spieler gehen. Der eine ist dir sympathisch, der nächste ist mir sympathisch. Dann wechseln die irgendwann wieder, dann kommen neue, dann ist es andersrum.
Ich glaube, die Meinungsfreiheit wird ein Stück weit schon akzeptiert, aber es wird dann überdramatisiert. Es wird von Dingen berichtet, ja, die schlichtweg nicht stattgefunden haben. Es gab niemals Übergriffe oder Anordnungen an Kai Seidemann, wo er sich aufzuhalten hat und wo nicht. Es wurde ihm mitgeteilt, dass er nicht vor die Kurve, nicht vor die Südkurve kommen soll, dass es dort unerwünscht ist. Und das war's.
Aber guck mal, wie lange das Thema
das trotzdem ist für mich
aufgemacht wurde von der ODZ oder von MDR.
Nicht,
ja. Einfach weil nichts über den FCC zu berichten war, weil wir halt im Mittelmaß wieder rumgegurkt haben. Da war Seidemann schon ganz geil.
Die mögen den nicht. Also, okay.
Wahrscheinlich ist das wirklich so. Ne? Also, es gibt wobei nichts, man fairerweise sagen muss, es war ja zu Saisonbeginn. Da war jetzt noch nicht so viel mit Mittelmaß.
Ja.
Das stimmt, aber trotzdem war es ein großes Thema, weil es uns schon angekotzt hat, doch alle, oder?
Ich glaube, das Thema war dann am Ende auch viel größer gemacht worden, als es ist. Im Endeffekt wurden die Meinungen ausgetauscht. Die Südkurve hat halt gesagt, na gut, wir feiern den Spieler jetzt nicht. Andere haben gesagt, ist ganz geil. Das ist auch völlig in Ordnung. Und jeder, der Seidemann feiert, soll ihn halt feiern. Ja,
mir auch wurscht.
Das ist ja nicht so, dass das schlimm ist. Und die Leute, die ihn feiern, dürfen auch zur Mitgliederversammlung. Sie dürfen auch ins Stadion gehen, ohne Angst.
Aber ohne Seidemann-Trikot.
Auch mit. ganz interessanter Punkt, machen wir mal einen kleinen Sprung, ist ein Zitat eines Polizisten, was hier auch ohne hinterfragt zu werden so ausgestrahlt wurde. Nämlich diese Vermutung, bei dieser Auseinandersetzung, auf die wir vorhin schon mal kurz eingegangen sind, nach dem Chemiespiel, handelte
es sich... Übrigens, ganz kurz, Harry, sorry, aber einer der ganz wenigen, die sich ebenfalls vor die Kamera getraut haben.
Ja.
Also neben dem Herrn Koppe war dann noch der Herr Wehling
seines Zeichens. Wehling zu sehen und noch ein anderer, der war der Polizeisprecher. Der Name ist mir jetzt tatsächlich auch entfallen. Spielt auch keine Rolle, es geht ja jetzt hier nicht um den Namen. Aber er hat sich vor die Kamera getraut und das in einer angstzerseuchten Stadt wie Jena. aber er hat halt die Vermutung geäußert, dass diese Auseinandersetzung zwischen Chemie und FCC-Fans nur orchestriert wurde, um danach auf die Polizei loszugehen, wo ich sage, das ist ja nun wirklich eine absolut bodenlose Behauptung. Also warum sollte das, egal welche von beiden Seiten machen, mit der Ambition, sich dann einen Knüppel durchs Gesicht und einen Pfefferspray Schwung in der Haare schmieren zu lassen, das ist doch wirklich absurd.
Also das ist wirklich ein ganz schlimmes Zitat. Also,
das muss doch ein Journalist auch mal hinterfragen, wie man denn auf so eine Unterstellung kommt. Ne, wir haben es ja vorhin schon gesagt, man hätte doch einfach sagen können, wie es war. Es gab einen Angriff der Gästefans, die Heimfans haben sich in Abwesenheit der Polizei versucht dagegen zu wehren, letztendlich auch um sich zu schützen, um ihre Materialien und Utensilien und ihren Heimbereich zu schützen. Und mehr als das ist es doch nicht gewesen.
Also wirklich.
Aber es ging doch da garantiert keinem darum, der da beteiligt war, zu sagen, heute machen wir mal einen Trick. Heute nehmen wir mal die Cops Hops.
Ja,
also heute. Das ist ja sowas von weit hergeholt.
Das ist so ein Käse, also wirklich.
Also das ist wirklich, also dass es ganz eine planerische Dimension gehabt hätte, ist ja völlig absurd.
Ja, also. Ja. Lustige Vorstellung,
aber er sagt ja, totaler
Käse.
Die Jenaer Ultras oder die Heimfans hätten ja den Ort der Auseinandersetzung, also ihren Block, einfach verlassen können. Wo ich sage, was ist denn das für eine Forderung? Soll man da alles zurücklassen, Verletzte zurücklassen?
Ja, Chemie nimmt mit.
Naja, vor allem den Spendenstand von Blau-Gelb-Weiße Weihnachten, ja, wo auch noch eine Kasse war, wo die Spendengelder drin waren vom Glühweinverkauf, Tombola, Lose, also das stand halt alles dort rum. Na klar, das.
Ja, die Leute haben dann dort waren in dem Bereich, wo sie auch Tickets hatten, wo sie sich aufhalten durften. Und dann heißt es, warum verlassen sie den Bereich nicht? Ich stelle mal die Gegenfrage, warum hat denn, nachdem die Chemiefans abgereist waren, die Polizei nicht einfach den Bereich verlassen?
Wäre auch gut gewesen, ja?
Ja, dann hätte es wahrscheinlich nicht 79 Verletzte gegeben. Naja.
Auch komisch ist, dass der PRV ja den Polizeibericht einfach für voll nimmt als Investigativjournalist und die Gegendarstellung von der blau-gelb-weißen Hilfe einfach abtut als, na, das ist eine ultranahe Gang, das ist bestimmt gelogen. Also das deformiert er ja direkt. Hätte er ja auch wenigstens mal ein bisschen drauf eingehen können, wenn er seine Vorstellung hier schon so.
Es ist halt eben nicht ergebnisoffen recherchiert.
Nö, es ist halt einfach das, was von staatlicher Seite gesagt und behauptet wird, das muss stimmen. Und alles andere oder ja, Berichte von der Gegenseite oder vom, also was heißt von der Gegenseite, also vom, ja, vom anderen Part, das ist ja, ultranah, es ist wieder ultranah, damit sind wir wieder dabei. Alles, wo das Wort Ultras irgendwo drin hängt, ist schon automatisch Gift. So. Ja. Und das ist ultranah, deswegen stimmt das nicht und ist ja Augenwischerei und schön Malerei.
Und da sage ich an der Stelle, wenn jemand so klar seine Meinung hat, bevor überhaupt die
ersten Leute
fragt.
Warum wird
dann wohl keiner ein Interview, lieber Per, führen mit dir? Warum wohl?
Und warum, oder das ist meine Frage, die geht auch offiziell gerne ans MDR, ist das denn noch investigativer Journalismus?
Ja, es ist zumindest für...
ich glaube, die haben keinen anderen, die müssen den so bezeichnen.
Aber ja, man könnte das unterstellen, weil es gibt ja wirklich guten Investigativjournalismus, auch im Fernsehen. Ne? Aber hier reden wir vom, sag ich mal, mit unser aller Geldern finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da sollte doch ein bisschen Qualität erwartbar sein. Und nicht sagen, ich nenne das investigativ, aber meine Meinung steht vorher fest. Ich habe eine Aussage der Polizei. Die anderen wollen nicht mit mir reden, weil meine Aussage eben vorher schon feststeht. Und deswegen gilt das, was die eine Seite sagt. Das ist doch wirklich schlecht. Es gibt so viele Stellungnahmen, Dokumentation, Stellungnahmen vom Verein, von der Fanszene.
Es gibt ja tatsächlich Vorfall. Vom Verein eine Stellungnahme. Ja.
Ja.
Selbst die wäre besser gewesen, als nur blind der Aussage ja. der Polizei zu folgen, die da drin eine abgesprochene Sache vermutet.
Das ist wirklich hart. Aber man muss doch auch mal sagen, der Verein wird ja hier auch als so schmalbrüstig dargestellt, so im Sinne von, ich glaube, der Pär denkt wirklich, dass in der Geschäftsstelle immer 30 vermummte, schwer bewaffnete Ultras stehen und die Patrick Videra und Co. dann von früh bis abend sagen, was sie jetzt machen dürfen.
Heute isst du den Vanillejoghurt, Junge.
Heute isst du den Vanillejoghurt und morgen verpflichtest du diesen Spieler nicht. So ungefähr. Ja. Also das sind ja Vorstellungen, das ist ja völlig absurd.
Der Verein wird absolut klein gemacht und ja, man macht sich fast schon, oder er macht sich fast schon lustig über den Verein. Das kann man schon so.
Ja.
Ja, also wir,
das ist traurig. Vielleicht können wir auch über das Thema Geschäftsstelle noch mal kurz reden.
Ja, Thema Geschäftsstelle. Da wird sich ja fast schon abgearbeitet an einer Personalie, Flori Zweigler, der den Posten des stellvertretenden Geschäftsstellenleiters innehat. Da könnte man zunächst einmal die Frage stellen, wie ist er denn dorthin gekommen, wenn es nach Herforder Wühlbrücke, wie auch immer, geht?
Ja.
Ja, wahrscheinlich mit der Macht der Ultras, dass da vermummte, hat man jetzt auch schon ein paar Mal dort aufgeschlagen sind, gesagt haben, so, der wird jetzt hier der stellvertretende Boss. Warum eigentlich nur stellvertretend? Warum nicht gleich ganz? Warum nicht?
Ja, so weit sind wir noch nicht.
Okay, gut. So wird es ganz gut passen wahrscheinlich, wieder reiserig, aber so war es eben nicht. So, also ja, der Flori hat dort angefangen, als, ich glaube, mit 450 Euro Basis irgendwie in der Mitgliederbetreuung, hat dort seine Aufgaben recht gut gemacht, hat immer, und ja, warum soll er es übrigens auch nicht gut machen, weil er eben einfach Fan des Vereins ist und weil er natürlich, egal ob als Ultra-Mitglied oder Fan oder Ultra-Fan und Mitglied in einem, was für eine Sauerei, nur eins im Sinn hat, nämlich den FCC nach vorne zu bringen und eben, ja, da einfach Gas zu geben. Dran, das hat er gemacht.
Wäre ja die Gegenfrage, Friedemann, warum ist jemand, der wirklich zu 100% für seinen Verein brennt, warum ist der nicht geeignet, dort auf der Geschäftsstelle mitzuarbeiten?
Ja, ich glaube, da muss man schon ein paar Sachen noch mitbringen.
Ja, klar.
So.
Ja.
Aber also offensichtlich hat er die Sachen mitgebracht, denn aus diesem 450-Euro-Vertrag wurde dann ganz schnell ein fester Vertrag und dann eben ganz schnell auch der Aufstieg zu dieser jetzt benannten Position, stellvertretender Geschäftsstellenleiter. Ja, das hat er sich allerdings erarbeitet und das hat auch keiner irgendwie mit Druck oder Angst hervorgerufen, sondern das hat einfach die Geschäftsstelle und das Präsidium selbst entschieden, dass sie das mit dem Flori Zweigler so den Weg gern gehen wollen würden.
Ja, aber man unterstellt ihm ja im gleichen Atemzug, Geschäftsgeheimnisse kann er ja gar nicht für sich behalten. Ich sage, was ist denn das? Liefert dafür doch mal Beweise. Das kann man doch nicht einfach, also als jemand, der seine Arbeit auf dem Niveau macht, wie der Per hier, jemanden anderen seine Professionalität abzusprechen, ist ja schon wirklich dreist.
Schöner Frevel.
Ja. Na klar, das liegt aber ja nahe. Das sagt dann auch dieser Professor, ne, in der Doku, dass da dieser Interessenkonflikt besteht und trotzdem, also was spricht dagegen, eine gewisse Professionalität zu unterstellen? Also auch das kann man ja einfach.
Ja, ich verstehe es auch nicht, warum man nicht beides sein kann. Die Hertha hat es doch mit Kai Bernstein einwandfrei gezeigt.
Da gibt's unglaublich Fälle bei Hansa Rostock, auch ein ehemaliger Ultra jetzt.
Richtig. Also, Aufsichtsrat, genau.
Ja, ja, beim Hamburger Sportverein nicht erst seit gestern. Also und es wird noch viel, viel mehr Beispiele geben, wo es auch offensichtlich funktioniert.
Es wird ja zum Beispiel sogar behauptet, Geschäftsgeheimnisse umfassen unter anderem auch die Sicherheitskonzepte, wo ich sage, das ist faktisch falsch, weil ein Sicherheitskonzept kein Geschäftsgeheimnis ist. Im Gegenteil, ein Sicherheitskonzept muss ja abgestimmt werden mit allen möglichen Beteiligten rund um die Fußballspieltage drumherum. Und man muss ja sogar sagen, dass an den Sicherheitskonzepten sogar mitgearbeitet wurde aus der Fanszene heraus. Es gab ja sogar Entwürfe für Sicherheitskonzepte, die gesagt hätten, leider geht die Doku darauf nicht ein, vielleicht könnte man den Gästeblock ja auch strategisch sinnvoller legen als in den Südbereich des Stadions. Darauf geht ja.
Da gab es sogar einen recht fundierten Bericht dazu, der ja auch von unabhängigen.
Genau, also da gab es Gutachten von
unabhängigen
höchst anerkannten Profis, sag ich mal, die gesagt haben, ja, das funktioniert schon und das funktioniert sogar gut, wenn die woanders stehen. Hier wird ja immer unterstellt, dass die Fans aus der Südkurve dort sein wollen, damit sie nah am Gästeblock sind, wo ich sage, ganzes Gegenteil ist der Fall. Die Fans der Südkurve sind die unzufriedensten damit, dass der Gästeblock dort ist. Die haben da auch keinen Bock drauf. Die wollen ihre Kurve haben, die ganze Kurve, und die Gäste sind bestenfalls in einem anderen Stadionbereich verortet, sodass die Südkurve endlich wieder, möchte man sagen, komplett als Heimbereich genutzt werden kann. Ja, also ja, diesen Wunsch, nah an den Gästefans zu sein, den gibt es vielleicht überall, aber jetzt nicht in der Südkurve.
Sind wir tatsächlich wieder ein bisschen abgedriftet der Personalie in der Geschäftsstelle zur Kurve allgemein. Aber ja, wie gesagt, der Flori Zweigler wurde eingestellt von den im Verein Verantwortlichen. Und mit Sicherheit war da im Vorfeld auch schon bekannt, welche Rolle er innerhalb der Jenaer Ultraszene spielt. Und was dort bei der Vertragsunterzeichnung abgesprochen wurde und also es war nun mal bekannt und er ist dort jetzt in dieser Position, hat einen rechtmäßigen Arbeitsvertrag und scheinbar hat auch kein anderer bisher ein Problem damit gehabt.
Er wird, glaube ich, auch sehr geschätzt von den Mitarbeitern.
Ja, also ich habe bis jetzt auch noch nichts Schlechtes gehört. Wäre tatsächlich für mich ein sehr, sehr interessanter Interviewpartner, der Flori Zweigler. Also ja, jetzt nicht erst wegen der Doku, schon im Vorfeld tatsächlich.
Grundsätzlich, ja. Ja. Interessante Person, interessante Wieder.
Lass uns das gerne mal im Hinterkopf behalten.
Auf die Liste nehmen. Ja, aber wie gesagt, hier werden halt auf jeden Fall die falschen Fragen gestellt und die richtigen Fragen werden ignoriert und es wird überhaupt nicht in die Tiefe gegangen. Das zieht sich durch die ganze Doku. Wir können uns da ja auch nur wiederholen. Ne? Das Thema Südkurve bleibt, haben wir jetzt schon so oft angerissen. Ne? Warum ist es den Fans wichtig? Wie lange geht dieser Kampf schon? Was wurde alles unternommen, um in der Südkurve bleiben zu können? Es ist eben nicht der Wunsch, dass die Gäste dort auch stehen, so wie es im alten Stadion war, dass man benachbart ist, sondern der Wunsch ist, die Kurve für sich zu haben und die Gäste gerne am anderen Ende des Stadions zu verorten.
Und wobei man da jetzt, also du sprichst ja an Gäste in die Nord.
Ja.
Ja, wobei man dann auch, also das ist mir jetzt besonders wichtig, dann hier auch zu sagen, es möchte jetzt auch keiner, die sich mittlerweile in der Nordkurve heimischen FCC-Fans, fühlenden FCC-Fans, von dort verdrängen. Nein, ganz im Gegenteil. Die Kapazität im Stadion sollte mehr genutzt werden und ich bin mir absolut sicher, eine wachsende Südkurve, eine größer werdende Südkurve, die wird früher oder später voll werden. Dort werden viele, viele Menschen stehen. Und die Leute, die auf der Nordkurve bis jetzt heimisch geworden sind, die sollen dort auch auf jeden Fall bleiben. Keiner möchte, dass die dort weggehen sollen oder was. Das ist eher der etwas gesetztere, dennoch, je nach Spielverlauf würde ich meinen, auch trotzdem stimmungsvoller Part im Stadion. Und der soll natürlich dort auch bleiben. Aber es geht, denke ich, beides. Und ja, wie wurde es uns jetzt mehrfach in der Doku schon erklärt oder gezeigt, die Gewalt soll ja immer von den Ultras ausgehen, die sind eben nicht in der Nordkurve und die werden dort auch nicht hingehen.
Ja, Benjamin Köpper als fälschlicherweise Sicherheitsbürgermeister benannte, könnte ja auch einfach dafür sorgen, dass die Gäste tatsächlich in die Nord oder an die Nord oder an den E-Block jemals, wie auch immer, rücken. Und damit wäre ja angeblich, wenn man sich die Doku so anguckt, eigentlich alles erzählt.
Ja, aber die Option wird ja gar nicht mehr aufgemacht.
Aber ne? Die Option wird wirklich gar
die
nicht.
Die Doku suggeriert ja, dass das einzige oder die einzige Lösung wäre, es die Südkurve zu schließen. Und das steht ja von Anfang an für den Per hier leider fest. Na, er bringt ja auch dann krasse Zitate, ne? Sowas wie, sollte Jena aufsteigen, dürfte die Mannschaft nicht spielen in diesem nagelneuen 60 Millionen Euro Stadion. Das suggeriert ja dem Zuschauer dieser Doku, der erfolgreiche Kampf um den Erhalt der Kurve steht dem sportlichen Erfolg des Vereins im Wege. Wo ich sage, das hätte man doch mal hinterfragen können. Das geht für mich ja schon in Richtung Erpressung durch die Polizei. So im Sinne von, wir haben ja gar kein Interesse dran an einer einvernehmlichen Lösung für alle, sondern wir wollen, dass die Südkurve geschlossen wird. Sonst unterschreiben wir hier keine Sicherheitspapiere und ihr dürft nicht in der
dritten Liga spielen. Und auch da ist wieder Thema, nicht einmal wird der Stadionerbauer kritisiert. Nicht einmal wird darüber gesprochen, wie kann es denn überhaupt sein, dass in diesem neuen Stadion die Tore einfach so auffliegen? Wie kann es denn sein, dass in dem neuen Stadion die Tore abmontiert werden können mit handelsüblichem Werkzeug, was mit reingeschmuggelt wird? Da wird nicht drüber geredet. Es ist ein 60 Millionen Euro Stadion und es ist ohne weiteres möglich, dort die Tore und Zäune auseinanderzubauen. Darüber redet keiner. Wohlgemerkt immer verursacht von Gästefans. Nein, die Südkurve ist das Problem, die angegriffen wurde, mehrfach. Das ist das Problem. Es redet keiner kritisch darüber, wie das Stadion gebaut ist, ob da nicht was nachgebessert werden müsste, ob da nicht geschludert wurde an mancher Stelle. Nein, nein, nein. Es geht einfach nur darum, dass die Südkurve zu nah dran ist. Das ist das Problem und deswegen ist die Südkurve dafür verantwortlich, dass der FC Jena nicht aufsteigen kann im Falle, wenn er es denn sportlich hinkriegen würde. Das ist nichts weiter, als wirklich ja, zu versuchen, die Zeiss-Fans untereinander gegeneinander aufzuwiegeln und zu spalten.
Und einen Keil zwischen die Vereinsführung und die Vereinsanhänger zu treiben. Das muss man leider so festhalten, zumindest so wie hier in der Doku.
Und es ist verdammt einfach dann zu sagen, ja, die Südkurve will nicht, dass die aufsteigen, weil sie auf ihren Block, die sind zu stur, die beharren auf ihren Block und deswegen dürfen wir nicht aufsteigen, wegen der Südkurve. Ja, so kann man wunderbar Hass schüren, ist recht einfach. Um die Ecke zu schauen, hinter die Fassade zu gucken, was es denn noch für Möglichkeiten gäbe oder... Das ist ein bisschen kompliziert.
Das hast du auch gerade schön gesagt, weil ich bin der festen Überzeugung, bin ich auch weiterhin, dass der Anspruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht sein sollte, Hass und Hetze zu verbreiten und ich sag mal
zumindest zu spalten.
Ja, und gewisses Klientel an den Pranger zu stellen und dazu aber jeder Verpflichtung.
Also mal wirklich, Hass und Hetze würde ich es übrigens jetzt noch nicht bezeichnen. Hetze aber an manchen Punkten ja, aber Hass wird jetzt noch nicht gesehen.
Aber es ist ja mindestens reißerisch und schon, also
es wird angestachelt.
Es wird auf jeden Fall scharf gemacht. Wer soll denn überhaupt gegen die FCC-Fans aus der Südkurve mobilisiert werden? Möchte man die anderen Anhänger? Möchte man Leute aus der Stadt, die nicht zum Fußball gehen, dagegen aufbringen? Warum wird dieses Problem überhaupt so groß gemacht, ohne tatsächlich Lösungen aufzuzeigen, außer diese eine, die eben das Wunschdenken des Dokumachers ist. Und man muss ja sagen, der Per, bei allem Respekt, er kommt ja in dieser Doku eigentlich vor wie eine Art Sprachrohr von Sicherheitsbürgermeister oder Polizeisprecher. So im Sinne von, sei mal unser Meinungsverstärker, wenn das MDR genauso tickt wie wir, dann muss es ja stimmen. Und der kommt ja dieser Aufforderung nach, ob er das wollte oder nicht. Und das ist ja, wie gesagt, eigentlich kein journalistischer Anspruch. Ne? Allein schon die Arbeit, wie zum Beispiel ein Zitat von Patrick
Widerra,
wo er sich für fankulturelle Absichten ausspricht, die für den Erhalt der Südkurve für die FCC-Fans sozusagen gelten. Das wird ja nicht erklärt, wird nicht
warum er sich dafür ausspricht,
genau,
sondern es wird wieder so stehen gelassen, als ob
Pierre Videra, sage ich schon, verdammt nochmal.
Patrick Videra.
Ja, Mensch, zu viel von Pierre geredet heute schon.
Herr Fopper-Wühl-Becke.
Als ob auch dafür Patrick Videra eingeschüchtert wurde, am besten noch bedroht,
ja,
dass er das sagt. Nein.
Also in der Doku sehe ich nur einen, der den Patrick Videra auf den Sack geht und hinterher ist wie so ein Wahnsinniger direkt vorm Spiel, glaube ich.
Das ist vor Babelsberg-Spiel, ja, fünf Minuten vor Anpfiff an der Seite.
Nervt er den voll ab.
Rennt der am Geschäftsführer hinterher und sagt, wir müssen über die Hausverbote reden. Ja, Patrick Videra sagt natürlich,
boah, ja, jetzt nicht.
Wir haben in fünf Minuten Anpfiff, lass mich mit dem Thema so ungefähr. Und der Per dreht sich in der Kamera und schüttelt vielsagend den Kopf. Oh, so ein bisschen von... Dieser Mann hat richtig Angst. So. Also das ist ja wirklich eine Szene. Das kann man ja kaum schlechter skripten, aber ja, gut umgesetzt, wenn das sein Ziel war. Ne, was ja auch die Doku wirklich falsch macht, methodisch falsch macht, ist diese Hausverbotswelle infolge dieser Chemievorfälle in Zusammenhang zu stellen mit dem Kampf um den Erhalt der Südkurve. Also das ist ja irreführend, weil das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Der Kampf um den Erhalt der Südkurve ist Jahrzehnte alt, hatte viele Phasen durchlebt, hat ganz viel Herzblut.
Vor 2006 schon eigentlich.
Ja. Er hat halt so viel Herzblut seitens der Engagierten aus allen Bereichen um den FCC herum gekostet. Und er stellt das so hin wie, ja, die Folge davon sind diese Ausschreitungen von dem Chemiespiel und die richtige Konsequenz sind die Hausverbote. Und er macht da ja auch er zieht da ein paar Schlüsse. Ne? Er sagt ja zum Beispiel, die Hausverbote sind juristisch umstritten, aber sie gelten halt. Könnte man da mal nicht hinterfragen, warum die Hausverbote einfach so gelten, obwohl sie juristisch noch gar nicht fest sind? Das ist doch ein Thema,
wo... Kannst du kurz erklären, Harry, warum sie juristisch noch nicht fest sind?
Weil das Gericht zu dem Zeitpunkt ja gesagt hat, es gibt noch keine Entscheidung.
Ja, aber was denn das Streitthema ist, darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen. Das Streitthema ist nämlich folgendes. Die Hausverbote wurden ausgesprochen von der Stadt als Eigentümer des Stadions.
Genau, von der KJ als Liegenschaftsverwaltung. Genau.
Ja. Richtig. Allerdings ist das Hausrecht laut Mietvertrag, den der FC Siena unterzeichnet und der für die Heimspiele gilt, liegt das Hausrecht
am Spieltag beim FC Karlsruhe.
Beim FC Karlsruhe Siena, genau. Also darf am Spieltag auch der FC Karlsruhe Siena entscheiden, wer reingaben darf und wer eben nicht. Deswegen ist das noch eine juristische Grauzone, ob es überhaupt rechtens ist, dass die Stadt die Hausverbote einfach so ausspricht. Obwohl sie eben das Hausrecht am Spieltag an den Mieter FC Karlsruhe Siena abgibt.
Ja, und wie gesagt, ich bleibe auch dabei. Der Umstand wird ja in die Bewertung der Situation nicht herangezogen. Ne? Hatten wir in der letzten regulären Podcast-Ausgabe schon. Friedemann, du hast es bestimmt schon dreimal heute gesagt. Die Leute dort wurden angegriffen und haben sich gewehrt.
Ja, so. Nichts weiter.
Ja.
Und das ist bisher aus der Südkurve nicht passiert und es wird aus der Südkurve auch nicht passieren. Also dafür, denke ich, kenne ich die Kurve und ihre Menschen ganz gut, dass von dort aktiv Angriffe und Gewalt ausgehen wird. Es wird nicht passieren, dass die Südkurve oder dass Leute aus der Südkurve einfach so auf den Gästeblock zulaufen und diesen attackieren und angreifen. Nicht, solange das Projekt Südkurve bleibt, so omnipräsent und über allem steht.
Das denke ich, wird ja hier auch überhaupt nicht aufgegriffen, dieses Argument. Ne? Also die Leute kämpfen um die Kurve, warum sollen sie sich selber das Leben schwer machen?
Überhaupt keinen Sinn.
Ja, macht keinen Sinn, aber für einen Per ist das halt gesetzt. Ja. Aber er macht ja auch allgemein einfach zu viele Fehler. Ne? Sebastian Wick wird als Chef des Ordnungsdienstes hingestellt. Das ist ja faktisch...
Stimmt auch nicht.
Das ist nicht seine Stelle. So, ne? Und ja, also es gibt etliche Dinge. Ne? Es wird behauptet, die Stadionbetriebsgesellschaft L5 pumpt jährlich mehrere hunderttausend Euro in den Verein. Belegt das doch mal. Also in welchen... Transaktionen nimmt er denn diese Zahl raus? Das wäre einfach mal auch interessant zu wissen. Wenn es wirklich so wäre, wäre das ja eine coole, interessante Botschaft. Am Ende beschwert er sich natürlich drüber. Immer wieder in der Doku. Ja, die Fanszene und die Geschäftsführung wollte nicht mit mir reden. Aber ich frage mich, wenn zum Beispiel Patrick Videra oder ein Vertreter der Fanszene mit ihm geredet hätten, was hätte er denn dann aus seiner Doku gemacht? Weil die Aussagen hätten ja seine vermeintlichen Ermittlungsergebnisse total auf den Kopf gestellt. Und der Sendetermin steht
ja,
fest.
Welche Ermittlungen? Es gab ja keine Ermittlungen.
Er hat halt befragt, er hat einseitig befragt.
Ja. Nee, ich kann es aber gut nachvollziehen.
Natürlich können wir es nachvollziehen, aber vielleicht hätte man damit wirklich einfach
an der Nase herumgeführt. Im Vorfeld schon klar, in welche Richtung diese ganze Angelegenheit geht. Und woher soll dann das Vertrauen kommen, dass Aussagen nicht wild, wie es ja teilweise bei dem Toni passiert ist mit dem Interview, nicht wild zusammengeschnitten werden und dann völlig aus dem Kontext genommen werden und völlig ja, falsch
dargestellt werden. Gebe ich dir recht, aber wir hatten ja vorhin schon mal
kurz gesagt, dass vielleicht darauf ein
Patrick Videra oder vielleicht ein Flori Zweigler, vielleicht wäre es ja doch irgendwie mal cool gewesen oder vielleicht doch ein Statement von der Kurve, einfach nur um den Kunden wirklich, wir hätten das Ding ja quasi ad absurdum geführt.
Aber wenn man das Gabler-Interview gesehen hat,
entscheidet aber ja immer noch er.
Ja, richtig.
Wenn man das Gabler-Interview gesehen hat, wie er die Fragen gestellt hat und das Interview zusammengeschnitten wurde, musst du ja auch davon ausgehen, wenn du da ein Interview gibst, dass deine Aussage so aus dem Kontext gerissen wird, dass er dich damit vorführt und das
Risiko besteht.
Dann absolut. Kann ich auch jeden verstehen, der sagt, auf diesem Niveau von Journalismus, dann möchte ich mich lieber nicht äußern.
Deswegen hat sich ja darauf keiner eingelassen.
Das ist ja, glaube ich, also ich glaube, man kann das schon verstehen und auch im Nachgang gab es ja jetzt keine offizielle Stellungnahme von der Presseabteilung des FCC oder so.
Ja. Oder auch keine Stellungnahme offiziell aus der Kurve.
Ja,
wobei ich glaube, da ist auch teilweise die Meinung, oder die Doku ist so schlecht. Eigentlich muss man gar nicht nochmal drauf eingehen, weil ganz vieles wirklich, wer halbwegs von der Wand bis zur Tapete denken kann, kommt dann ganz schnell drauf, okay, das ist mindestens nur sehr, sehr einseitig und bewusst in eine Richtung.
Ja. Er sagt ja immer, interessant war das ja, am Anfang gab es ja bei YouTube noch die Kommentarfunktion und die Like- oder Dislike-Funktion, die der MDR dann deaktiviert hat, als, das Werk zerpflückt wurde. Und dort gab es, ich habe mir das spaßenshalber mal zu Gemüte geführt, dort gab es ja etliche Kommentare, die wirklich konstruktiv waren, ne, wo gesagt wurde, pass auf, da hast du Fehler gemacht, da hast du Fehler gemacht, da hast du nicht recherchiert. Und die Redaktion oder auch selbst Per selber, haben da ja auch immer drauf geantwortet, hat gesagt, ja, mit uns wollte ja keiner reden. Wo ich sage, es gibt so viel Material im Internet, Videos, Berichte, Podcasts, es gibt Texte, Blog-Einträge, noch und nöcher über Jahrzehnte.
Das stimmt, er hätte gar keinen Interviewpartner gebraucht.
Mit einer 30-sekündigen Google-Suche gefunden hätte und sich dann schon investigativ hätte nennen können, weil man hätte ja zumindest mal versucht zu ermitteln. Da hat er ja keinerlei Ambitionen gezeigt, mal in die Richtung zu gehen. Ja, und
kennt jemand sonst noch ein paar Projekte von Ihnen? War da mal irgendwas Gescheites dabei?
Ich habe mich jetzt davor nicht wirklich damit beschäftigt und nachdem ich die Doku gesehen habe, habe ich auch gar kein Interesse mehr, weitere Ergüsse.
Es gibt auf jeden Fall auf dem MDR, macht er doch irgendwelche Gespräche manchmal mit irgendwelchen, was weiß ich, was sucht er hier raus? Jetzt habe ich schon wieder vergeigelt hier, schade.
Naja, weiß ich nicht, aber das, ich persönlich hätte jetzt wirklich kein Interesse daran, weitere Sachen von ihm zu gucken, weil das ist so...
Wetter, vielleicht kann er über das Wetter besser lügen.
Ja, aber auch das ist wahrscheinlich einseitig, ne? Wenn der Polizeisprecher sagt, morgen regnet es, dann wird es schon so sein. Wenn es nicht geregnet hat, dann
waren die Ultras schuld. An der Stelle sei übrigens auch erwähnt, wenn wir jetzt nochmal bei der allgemeinen Bewertung der Doku sind, dass es ja doch sehr beachtlich war, jetzt nehmen wir die blau-gelb-weiße Brille mal ganz kurz ab, wie viel Rückmeldungen oder Anfragen oder Gespräche es auch mit Fans anderer Vereine gab, die auch gesagt haben, na, was ist denn das für einen Müll, was sich teilweise bis hin zu Solidaritätsspruchbändern nach Jena steigerte, unter anderem Zwickau, die haben da was gezeigt in ihrer Kurve und Zwickau ja nun weiß Gott nicht, also der in Jena beliebteste Verein oder die beliebteste Fanszene, man kann da durchaus von einer
komplett andersrum
gesunden Rivalität sprechen und selbst dort werden Spruchbänder gezeigt,
die den MDR kritisieren. Alle an.
Also sogar selbst in der Steigerwaldkurve vom RWE wurden
MDR-kritische Spruchbänder nach oben gehalten, so nennen wir es jetzt
mal. Ja, das hätten wir doch aber auch gemacht, wenn die Doku genau über den RWE gegangen wäre.
Also ganz im Ernst. Weil es einfach dort dann am Ende auch wichtig ist, auch zu zeigen, dass man so ein Vorgehen, so eine Berichterstattung einfach nicht akzeptieren kann. Weil hier werden ja wirklich Grundsäulen der Demokratie in Frage gestellt. Ne? Also Mitbestimmung durch junge Menschen ist nur dann in Ordnung, wenn sie sich, wann ist sie denn eigentlich in Ordnung, wenn sie sich nicht zusammenschließen.
In erster Linie vor allem, wenn sie nicht den Begriff Ultras
Mit sich umtragen, aber das ist
Das ist gefährlich, wie ich schon am Anfang gesagt hatte.
Das ist ja was man noch mal ganz kurz aus dem Auge verloren hat, war eigentlich die Machtgier. Jetzt frage ich euch, wie machtgierig seid ihr eigentlich, ihr Schweine?
Also als Podcaster äußerst machtgierig, merke ich ja selber. Ich hab, mein Machtverständnis ist viel Redeanteil im Podcast. Da kämpfe ich drum.
Ja, ich würde mich an der Stelle wirklich einfach als lupenreinen, sauberen und aufgeräumten Demokraten bezeichnen.
Boah, ey. Alter.
Ja, gut, aber Friedemann, das würde ich dir auch ohne Podcast attestieren, auf jeden Fall. Wenn hier einer demokratisch tickt, dann bist du es. Und ja, ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende. Wir haben eine gute Stunde gefüllt jetzt. Zum Abschluss der Doku wird ja noch eine Frage gestellt. Wie grenzt er, also der Verein, sich ab? Und da frage ich jetzt einfach nochmal so in die Anhängerschaft oder in die Hörerschaft hinein. Warum muss sich ein Verein eigentlich von seiner Fanszene abgrenzen in Zeiten, wo es dem Verein doch, sag ich mal, von Jahr zu Jahr ein bisschen besser geht und man einfach auf einem guten, gesunden Level zusammenarbeitet? Warum sollte man sich da abgrenzen?
Also ich sage gar nicht, aber wenn du Polizist der Stadt Jena bist, würdest du vielleicht sagen, da ist eine rote Linie hier überschritten, hier muss etwas geschehen.
Welche rote Linie, frage ich dich. Ah. Welche rote Linie, was ist denn passiert? Welche rote Linie wurde überschritten?
Na, die gehen
in Richtung Polizei.
Mensch.
Welche rote Linie?
Die wählen zur Mitgliederversammlung, das ist ein Logo.
Das können wir nicht machen. Das können wir nicht mal machen jetzt.
Die wählen und wollen mitreden. Hm?
Wir lassen das jetzt sein mit der Wählerei.
Aber den perfekten reißerischen Abschluss liefert er ja mit dem, ich zitiere, Ende aller sportlichen Ambitionen und das Stadion wäre eine Investitionsruine. Tja. Die sportlichen Ambitionen können wir an den Nagel hängen, solange die Fans aus der Südkurve sich versuchen, im Verein einzubringen und solange sie um ihren Standort in der Südkurve kämpfen.
Ihr Dreckschweine, ey, das kann doch nicht machen.
Ja, bleibt uns zu sagen, ist gar nicht so einfach, über diese Doku, sag ich mal,
rein sachlich
zu berichten, weil es an manchen Stellen wirklich sowas von teilweise unter der Gürtellinie ist, weil wie dort beleidigt wird, ne, wie dort so reißerisch in den Block reingefilmt wird, als Toni Schley das erste Mal identifiziert wird vom Recherchierenden beim Auswärtsspiel in Babelsberg. Ja, er zoomt so ran auf den Gästeblock und so, und das ist er, Toni Schley. Also, wo du denkst, ey, von dem gibt's 500 Videos bei YouTube und 1000 Bilder, wenn du seinen Namen googelst. Und er hat jetzt hier wirklich eine verzerrte, verwackelte Aufnahme aus Babelsberg.
Schiri Cam,
das geil. Ist also, als hätte er jetzt hier den Mafia-Strippenzieher schlechthin identifiziert, wo ich sage, Junge,
er
Junge.
Er kommentiert seit Jahren nur noch mit Zetteln.
Mafiöse Struktur.
Nur per Rohrpost. Ja. Gut, wir hoffen, ihr fandet es jetzt trotzdem unterhaltsam, aber auch zugleich informativ. Ist sicherlich nicht das Thema, wo heute nur gespaßt und gewitzt werden konnte. Wir hoffen, dass wir es trotzdem halbwegs unterhaltsam rübergebracht haben. Natürlich sind wir auch und erst recht bei dem Thema sehr, sehr offen für Feedback und vor allem für Kritik.
Auf jeden Fall.
Und erinnert euch an die Frage mit dem Zukunftskonzept. Wer findet dort reine Ultras-Position? Meldet euch gerne.
Oder wer wirklich sich eingeschüchtert fühlt von uns. Oder
auch der von uns, von der Südkurve, also von uns
Podcast. Gar keiner nein, eingeschüchtert. Podcast fühlen sich bestimmt auch einige eingeschüchtert, denn er trägt ja den Titel, die Machtgier der Podcast. Ja, also wer Angst vor uns, vor der Südkurve, vor Patrick Widera hat, wer Angst vor vielleicht jetzt auch Per Vorderwühlbecke hat, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, der meldet sich bitte, schreibt uns gerne an kontakt@blaugoldweiß.de. Wir kommen gerne mit euch ins Gespräch, gerne auch per E-Mail. Vielleicht können wir auch nochmal eine Halbzeitfrage zu diesem Thema, wenn ihr da eine habt, aufgreifen und beantworten. Wir wollen das auf jeden Fall jetzt hier nicht unter den Tisch kehren und damit das letzte Wort für uns beanspruchen mit dieser Sonderausgabe. Aber es war uns eben wichtig, das Ganze nicht unkommentiert zu lassen, weil ich glaube, und da geht es uns wie den meisten FCC-Fans und natürlich auch vielen Leuten aus der Südkurve und wahrscheinlich auch Geschäftsstelle, man wurde hier sowas von an den Pranger gestellt. Das ist schlichtweg kein fairer Journalismus gewesen und die Quittung dafür hat er bekommen. Und ganz demokratisch hat man ja, wie gesagt, die Kommentarfunktion einfach deaktiviert, um sein schlechtes Arbeitszeug nicht lesen zu müssen.
Schade.
In diesem Sinne.
Ja. Macht's gut, liebe Freunde.
Jungs, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Wer es wird, erfahrt ihr dann. Wir wissen es nämlich selber noch nicht, also wer unser Gast wird. Bleibt auf jeden Fall am Ball, bleibt uns erhalten, bleibt schön gesund und haltet es weiter mit dem FCC. Wir haben gerade einen sportlichen Lauf. Wir hoffen, es bleibt so.
Denn nichts ist größer als der Verein, nur der FCC.
So ist es. Rock'n'Roll.
Ciao.